swiftly analyze, swiftly analyze.
Guten Tag, liebe Melissa.
Guten Tag, liebe Sabine.
Heute so sophisticated.
Aber hallo, ich bin heute müde, es kann witzig werden.
Das sind immer die besten Folgen, vor allem sind wir heute ausnahmsweise endlich wieder mal nebeneinander.
Ja, das macht mich sehr glücklich.
Das merkt man eigentlich in den Folgen, finde ich, mittlerweile nicht mehr so sehr, weil wir nicht gemeinsam aufnehmen, abgesehen davon, dass wir manchmal super rude wirken, weil wir übereinander drüber reden.
Aber das machen wir auch im Echt.
Ja, und wenn wir getrennt aufnehmen, dann schneide ich das einfach weg. Dann kann es sein, dass du was sagst und man hört es nicht.
Das ist auch okay. Sabine, möchtest du eine witzige Peinlos-Story von mir hören?
Bitte, immer.
Von vorhin?
Immer.
Aus Transparenzgründen, wir haben heute zusammen Mittagspause gemacht und wir sitzen in unterschiedlichen Gebäuden. Das heißt, ich bin zur Mittagspause zu dir gekommen und wir hatten ja vor ein paar Wochen mal erzählt, dass wir quasi was zu feiern hatten. Mhm. Und wir hatten von damals noch Ersatz-Sektgläser bei uns im Gebäude aus Plastik, die habe ich damals mitgebracht, falls wir die brauchen. Mhm. Und ich bin halt mit dem Auto da und dachte mir, heute denke ich mal dran und nehme die mit. Und habe dann diese, das ist so eine Stapelbox voller Plastiksektgläser. Und die stand halt bei uns in der Küche und ich habe die in mein Büro hingestellt, habe noch so Sachen vom Schreibtisch weggenommen, habe geguckt, ob ich alles habe, bin losgelaufen und bin natürlich voll in diese Kiste reingesackt. Bin dann erstmal hingefallen, es hat einen Lärm gemacht. Eine andere Person, die auch bei uns im Gebäude war, nur so, alles okay. Und jetzt muss ich nachher erstmal noch Bestandsaufnahme machen, wie viele von den Sektgläsern ich mit meinen Füßen zersappt habe.
Oh je, auch zumindest waren sie aus Plastik.
Ja.
Also wenn du auch noch drüber geflogen wärst oder so.
Ja. Ja, aber also es war ein bisschen witzig, aber es ist auch ein bisschen peinlich. Ich hatte das halt 3 Sekunden vorher dahingestellt. Wer hätte damit rechnen können, dass es da steht?
Also bei mir wäre das genau das, ich vergesse auch immer, wo sind. Es gibt so 3 Punkte, an denen ich mein Handy finde. 90% der Zeit liegt es in meinem Kleiderschrank.
Das ist spannend.
Manchmal im Kühlschrank.
Auch gut.
Oder irgendwo, wo ich halt gerade, weiß auch nicht, mach mal einfach gar keinen Sinn. Aber sehr auf dem Kleiderschrank.
Das ist spannend.
Spannend.
Apropos spannend. Sabine, wir haben ein gemeinsames Abenteuer erlebt.
Es war so toll. Melissa und ich waren letzte Woche, wie vielleicht auch einige von euch, auf dem Linkin Park Konzert.
Yay!
Und es war ganz großartig. Ich muss sagen, ich fand die neue Musik ja damals auch schon toll, also bevor wir aufs Konzert gegangen sind. Und ich war in meiner Jugend ja mega Linkin Park Fan. Also ich habe sie von, ich schätze mal so von 13 bis roundabout 17, 18 ganz viel gehört. Und dann immer wieder mal so sporadisch. Und dann jetzt mit der Emily Armstrong als neue Sängerin so hin und wieder. Aber ich muss sagen, ich bin sehr smitten. Das ist ja wohl die schönste Frau, die ich seit langem irgendwo gesehen habe. Und sie ist so toll und sie hat eine gute Ausstrahlung und sie kann Schlagzeug spielen. Und das ist einfach großartig.
Und weißt du, wie alt die ist? Ich habe die neulich mal gegoogelt, ich war voll schockiert.
Nicht so alt wie ich.
Die ist schon 40.
Ich bin jünger, möchte ich mal nur an dieser Stelle klarstellen.
Ich war voll schockiert, weil ich, sieht nicht so alt aus, finde ich.
Ja,
ich find also nicht, dass 40 sonderlich alt wäre, aber.
Ja, wir wollen jetzt auch nicht die Person sein, die nur über die Schönheit von einer Frau sprechen.
Nein, sie ist
natürlich objektiv auch so ist, aber sie ist eine großartige Musikerin.
Ja.
Und ich fand sie auch live so gut, so eine gute Stimmung vermittelt. Also die Leute, die irgendwie über sie haten, bloß weil sie nicht Chester ist. Fuck you.
Vor allem, ich finde halt auch, sie hat sich so viel anders von den Aufnahmen angehört, dass man gehört ist, okay, das ist wirklich live, aber halt so gut.
Ja. Und ich habe auch von Leuten gehört, die haben sie letztes Jahr gesehen, weil es ist jetzt, glaube ich, das zweite Jahr, dass sie dabei ist. Ja.
Ich glaube, seit 2024 läuft die Tour schon.
Ja.
Sogar schon.
Ja, das kommt hin. Und ich kenne Leute, die haben sie letztes Jahr gesehen und die meinte, man sei nicht ganz so begeistert. Und ich glaube, habe aber gelesen, dass es sich halt einfach auch Ruhe eingespielt hat.
Ja.
Also dass das halt einfach, also halt in so eine Band einsteigen, ist auch nicht so einfach. Und ich finde, sie hat halt auch ihren eigenen Style.
Mhm.
Und ich finde es auch urcool, dass es eine Frau ist, weil ich finde auch, man will ja diesen Vergleich zu Chester gar nicht so sehr herstellen.
Ja, genau.
Und deswegen, so wie auch Queen, die mit Adam Lambert tourt, Touren hin und wieder mal, manchmal selten.
Ja, mein Papa war bei Queen mit Adam Lambert, der war begeistert.
Ich wäre auch sehr gern gegangen, aber seitdem haben sie nicht gespielt. Das ist irgendwie cool, wenn du halt nicht versuchst, den Originalkünstler oder die Künstlerin nachzumachen, weil du halt irgendwie kannst eh nicht. Und ich finde halt irgendwie, es klingt noch immer nach Linkin Park, aber es klingt halt noch ein bisschen anderen Linkin Park, aber das ist so cool.
Also, unterschreibe alles, was du sagst. Also,
große Empfehlung.
Wenn es ein Mann die neue Besetzung gewesen wäre, dann wäre es immer so, oder es hätte immer den Eindruck gehabt, wie wir versuchen, eine möglichst gute Kopie hinzukriegen. Ja, und jetzt ist es, finde ich, eher so ein, wir versuchen, was Neues zu schaffen, was aber genauso gut ist oder so. Ja, doch, ich fand es auch sehr gut. Gab Menschen, die waren überrascht, dass ich auf Linkin Park Konzert bin, aber ich bin ja grundsätzlich offen für viel Musik.
Momentan versuche ich, Melissa davon zu überzeugen, dass sie mit mir aufs Electric Callboy Konzert geht, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen... Andererseits ist es erst nächstes Jahr im Februar. Wer weiß, bis dahin, wenn du noch ein paar mehr Nasenpiercings kriegst, ja, dann bist du hier auf meiner Seite der Macht.
Ich kämpfe gerade noch damit, dass das eine abheilt.
Und irgendwann introduce ich dich dann zu meiner Lieblings-Metal-Band. Die machen so französischen Umwelt-Heavy-Metal. Sehr gut.
Das klingt wild, aber da ist wieder das Problem. Bei Metal-Bands, ich verstehe nicht, was die sagen.
Ja, aber es ist mehr so, bei Metal-Bands mitweiben, es geht weniger um den Text tatsächlich, weil es ist witzig, dass es von mir kommt. Aber, also keine, bei Metal-Bands ist das mehr so, dass du halt dann, da singst du nicht die Lyrics mit, sondern du singst die Gitarren-Riffs mit. Dann bist du so, na, 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 na. Ja, so tanze ich zum Metal. Exactly so.
Irgendwann doch Videopodcast.
Es ist so lustig. Naja.
Ja, aber ich höre ja auch meistens nur oder fast nur englische und deutsche Lieder, weil bei allen anderen verstehe ich den Text nicht. Und also die Option wäre ja auch einfach mehr Fremdsprachen zu lernen, aber
ich weiß nicht, ob Metal Growling als Fremdsprache zählt. Vielleicht gibt es auch einen Duolingo-Kurs. Man kann bei Duolingo Schach machen, weißt du das?
Weiß ich. Aber jetzt lerne ich zurzeit Französisch. Ich habe ja bis vor kurzem, ich habe immer Italienisch gemacht und dann habe ich kurzzeitig aus Gründen Rumänisch gemacht. Und jetzt bin ich aber übergegangen zu Französisch.
Keine Werbung an dieser Stelle.
Nein, keine Achtung. Werbung.
Aber ich empfehle Bubble. Ich finde Bubble viel besser als Duolingo.
Oh, wenn es tatsächlich ums Lernen geht, du lernst tatsächlich Grammatik
und du lernst Sätze, wie sie auch wirklich funktionieren. Und nicht so wie bei Duolingo, wo man so Quatschsätze macht wie... Also ich habe bei Duolingo, habe ich glaube ich 50 Mal, wie ich ein bisschen Spanisch gemacht habe, den Satz in unterschiedlichen Konstruktionen gemacht, wo es darum ging, dass meine Katze mein Sofa mag oder nicht mag und welche Farbe mein Sofa gerne haben müsste, damit es meine Katze mögen würde.
Ja, aber my mom didn't raise a quitter. Ich habe bald einen 2000-Tage-Streak, den kann ich nicht sterben lassen.
Ich habe meinen fast ein Jahr-Streak ja sterben lassen. Du warst dabei.
Ich weiß, ich wollte ihn wieder reviven und irgendwann schreibt Sabine mir, Melissa, du musst mich nicht wieder beleben.
Melissa war die ganze Zeit so, jeden Tag so, hier, nimm, Sabine, du musst warten. Ich war so, nein. Ich weiß, es ist hart, es war brutal, aber ich habe es sterben lassen.
Nein, kann ich nicht. Und das Ding ist auch... Also ich glaube auch, dass Bubble besser ist. Ich bin davon noch überzeugt. Aber dann müsste ich es halt wirklich ernsthaft lernen. Da habe ich aktuell echt nicht den Kopf dafür.
Das heißt, du möchtest eine Sprache lernen, ohne sie zu lernen.
Richtig.
Das ist gut.
Richtig.
Bonjour.
That's French, Ilya.
Ja, schon mal vorweg an dieser Stelle. Diese Folge wird uns vermutlich zum Song, um den es heute geht, nämlich Honey, inhaltlich nicht so viel liefern. Deswegen haben Melissa und ich beschlossen, dass wir einfach ein bisschen mehr von den Hintergrundthemen, die wir sowieso auch vor den jeweiligen Liedern auch immer gern besprechen, ein bisschen mehr mitnehmen als sonst.
Ihr kriegt jetzt einfach unser ganzes Gequatsche ab.
Also, ich habe diverse Themen, die wirklich gerne vorher so sprechen will, auf meiner Liste stehen.
Ja.
Das erste Thema, das ich aufgeschrieben habe, ist... ich weiß nicht, wie das beginnen soll. Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich Misophonie habe. Das heißt, für alle, die es nicht kennen, das bedeutet, dass ich bei gewissen Geräuschen eine sofortige emotionale Reaktion empfinde.
Ganz kurz, ihr müsst Sabine gerade sehen. Es ist so geil. Sie versucht gerade einfach krampfhaft, ernsthaft und seriös und ruhig zu bleiben. Aber jede Sekunde, die vergeht, sieht man, der Vulkan in ihr brodelt.
Du verstehst das nicht. Also es ist wirklich, also bestimmte Geräusche, bei manchen Leuten sind es Atemgeräusche, bei mir sind es sehr stark Essgeräusche, auch bestimmte Töne, Tastaturklappern, sehr hohe Töne, aber auch sowas wie, also ASMR ist ganz schlimm für mich. Ich werde meine nie verstehen, wie irgendjemand das als entspannend empfindet. Übrigens, es gibt auch Mukbang ASMR, das heißt, die Leute essen und machen dabei ASMR-Geräusche, das ist das Schlimmste. Also mit kannst du mich foltern. Wenn wir diese besagten Geräusche lösen, so wie bei Leuten wie bei mir, Aggressionen aus. Und ich rede nicht von, ich bin da mal so ein bisschen wütend, sondern ich rede davon, wenn es schlimm wird, muss ich den Raum verlassen. Weil, I'm sorry, ich kann dir nicht beim Apfelessen zuhören. Auf diesem Niveau. Jetzt fragen sich alle, wo will sie hin?
Ich weiß es.
Also, es gibt da jetzt momentan so ein Lied, das trendet und alle finden es ganz toll und es ist scheinbar auch international voll gehypt. Und zwar heißt dieses Lied Gut genug. Und dieses Lied, der Refrain, dieses Du bist gut genug, löst bei mir dieselben Aggressionen aus, als würde jemand neben mir sitzen und neben meinem Ohr Nüsse essen. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Aber dieses High-Pitched mit dem Autotune. Gott, ich habe mir das ja gestern schon voll gespammt in unserem Chat mit nur negativ. Also ich sage nichts gegen den Sänger. Ich sage nichts gegen die Shirin David. Den Hate finde ich auch schon wieder Trash. Aber ich hasse das Lied. Ich finde es ganz schlimm. Und das Problem ist, ich verstehe die Message. Du bist gut genug. Großartige Message. Obviously. Aber was ich nicht verstehe ist, wie englischsprachige Personen dieses Lied jetzt hypen können, die verstehen den Text nicht. Die hypen es aufgrund der Melodie. Warum?
Entschuldigung. Ich liebe es. Also nicht das Lied, ich mag das Lied tatsächlich auch nicht so. Aber ich liebe es gerade, wie du das so war.
Ich habe es mir gestern, wie ich es dir dann geschickt habe, musste ich es nochmal kurz anhören.
Dann hör es dir doch nicht an.
Da hat ja mein Verlobter auch noch beim Esstisch aufgedreht, weil ich ihm auch natürlich davon erzählt habe, wie schlimm ich das Lied finde.
Hast du den Raum verlassen?
Ja. Ich bin natürlich, also ganz offensichtlich bin ich nicht gut genug, wenn ich diesen Lied nicht gut finde.
Ja. Sabine, ich habe ein Spiel. Kiss, Mary, Kill. Und zwar Glitch, Wishlist und gut genug. Es gibt nur eine richtige Antwort.
Man darf nicht aussteigen, oder?
Nein, du musst durch.
Aha, I guess. Dann Glitch küssen, dann geht's ganz schnell vorbei. Mary Wishlist. Das wird eine sehr unglückliche Ehe, aber ich werde es ertragen. Und Kill nie gut genug, es tut mir leid. Also wirklich, also ich finde auch den Typen cute, der das singt. Das ist auch adorable und so. Ich will auch nie die KünstlerInnen hassen, aber...
Es geht einfach nicht für dich.
Nein.
Ich finde das mit dem Kiss, Mary, Kill, das könnten wir mal ab und zu machen. Ich finde es witzig.
Was sagst du denn?
Ja, obviously das Gleiche.
Du hast eine ähnliche Reaktion, wenn es um Glitch geht, oder?
Ich glaube nicht ganz so intensiv.
Oh mein Gott.
Ich habe ja neulich auch gesagt, aus irgendeinem Grund ist auch Glitch in meinen Most Played Songs gelandet. Keine Ahnung wie. Okay, aber ich würde sagen, genug über Lieder geredet, die wir nicht mögen. Wobei ich glaube, es geht für dich. Es wird nicht besser. Es gibt ein neues Taylor-Lied.
Ich weiß.
Also an alle, die es nicht mitbekommen haben, Taylor is running for that EGOT, also Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Grammys hat sie ja schon ein paar. Jetzt ist scheinbar der Oscar an der Reihe. Und zwar hat sie ein Lied geschrieben für den neuen Toy Story Film. Und witzigerweise wurde das auch schon relativ lange ge-Easter-Egged. Also im Opalite-Musikvideo sieht man im Hintergrund mal so Wolken. Und das war tatsächlich ein Easter Egg für die Toy Story Wolken und das ganze Zeug. Das Lied heißt I Knew It, I Knew You. Es wurde geschrieben mit und produziert von Jack Antonoff. Sie hat es mittlerweile auch tatsächlich schon mal live performt, und zwar bei der Toy Story Premiere, was ziemlich funny ist, weil sie hat noch kein Lied von Showgirl live performt, aber jetzt I Knew It, I Knew You, hat da auch bei der Premiere ein Duett gesungen.
Das war so cute.
Mit Randy Newman von You Got a Friend in Me. Das war very cute. Ich singe jetzt nicht weiter, weil das wollt ihr nicht hören. Aber es gibt von dem Lied auch eine Piano-Version und eine Akustik-Version, by the way. Die hast du wahrscheinlich noch nicht gehört.
Aber warte mal, gibt's eine Aufnahmeversion von dem Duo von den beiden?
Nee, von I Knew It, I Knew You gibt es Akustik und Piano.
Ach so, also. Ich war jetzt kurz schon gehypt, weil ich wollte nämlich eigentlich nachher sagen, dass ich das Duo so cute finde, dass ich wünschte, es gäbe eine offizielle Version davon.
Ja, wäre ich auch dabei. Genau, das Lied ist quasi ein Comeback in ihre Country-Zeiten.
Ich bin nicht so... Also ich mag Country an sich, mag ich manchmal ganz gern. Mhm. Aber ich mag nicht so gern Country Taylor. Ihre ersten Alben geben mir nicht ganz so viel. Im Gegensatz zu den anderen, ganz offensichtlich.
Die anderen geben dir teilweise auch nur Hass, ne?
Nein, nicht ganze Alben. Es sind immer nur so einzelne Lieder. Vieles finde ich ja eh okay. Ja, was hältst denn du von dieser Theorie? Das ist was, hätte mich interessiert. Dass sie vielleicht darauf hintet, dass sie irgendwie jetzt zum 20-jährigen Jubiläum eine neue Version von ihrer Debütsingle rausbringt oder so? Oder vom Debütalbum komplett?
Genau, also es ist ja so, wir hatten ja auch schon mal über die Masters und über die Taylor's Versions gesprochen. Und jetzt ist es ja mittlerweile ein bisschen über ein Jahr her, dass Taylor ihre Masters zurückgekauft hat. Und damals hat sie auch diesen Brief veröffentlicht, dass eben mit der ganzen Story dahinter und hat da ja auch geschrieben, dass sie von ihrem Debütalbum, Taylor Swift, das ist tatsächlich schon komplett aufgenommen und Reputation aber fast gar nichts, außer die Vault Tracks, die sind schon aufgenommen. Und hat damals schon so gesagt, na ja, sie kann sich durchaus vorstellen, dass sie das alles mal zu gegebenen Zeitpunkt veröffentlicht. Und ich habe mir damals eigentlich schon gedacht, dass das ja eigentlich voll gut passen würde, wenn jetzt dieses Jahr das Debütalbum 20 Jahre alt wird, dass sie dann das veröffentlicht. Deswegen halte ich das eigentlich für gar nicht so unrealistisch. Mhm. Und sie hatte jetzt zum Beispiel auch in ihren Outfits, die man sie in letzter Zeit gesehen hat, es gab nämlich noch ein großes Event, und da waren zum Beispiel auch so Schmetterlinge auch im Haarschmuck und so dabei. Und Schmetterling ist quasi so ein bisschen das Symbol für das Debütalbum.
Und ich habe auch gelesen, dass sie... also abgesehen davon, dass der Song in dem Stil ist, ja, das Debütalbum, war irgendwie auch das Kleid, das sie auf dem Cover der Single anhat, ist ähnlich zu einem Kleid, das sie auch beim Debütalbum anhat oder so. Dann das Kleid, das sie bei der Premiere anhatte von Toy Story, ist von ihrem Modehaus, die auch gerade 20-jähriges Jubiläum haben. Und die Lyrics, wenn man sich die anguckt, ich meine dieses I remembered, I loved you, came back when it mattered und so. Maybe.
Ja, und jetzt wird's ganz crazy. Sie hat sich wohl irgendwann vor nicht allzu langer Zeit neue Ohrlöcher stechen lassen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo es hingeht.
Das ist so lustig, auf welchem Level wir mal diskutieren.
Und auf dem Cover von dem neuen Lied hat sie diese Ohrlöcher noch nicht. Das heißt, die Fotos müssen eigentlich schon älter sein. Mhm. Und jetzt wurde auch schon spekuliert, ob das quasi Fotos aus dem Fotoshoot für Debut Taylor's Version ist.
Ja, aber das werden wir dann im Herbst sehen, ne?
Ja, schauen wir
da
mal.
Da wäre das Jubiläum, oder?
Genau, im Oktober. Schauen wir mal, was wird.
Ja, aber es wäre ja auch für sie das perfekte Jahr, weil mit ihrem 20-Jahre-Jubiläum geht ja auch noch was anderes einher.
Ja, Tay-Tay ist jetzt aufgenommen worden in die Songwriter Hall of Fame. Als jüngste Frau überhaupt.
Da darf man nämlich erst aufgenommen werden, wenn das erste Lied mindestens vor 20 Jahren veröffentlicht
wird. Genau, also das ist jetzt quasi die frühestmögliche Möglichkeit, zu der sie nominiert werden konnte. Und sie wurde nominiert und wurde dann auch aufgenommen. Es gibt, ich glaube, Stevie Wonder ist tatsächlich noch jünger aufgenommen worden. Aber
32,
Der hat halt einfach absurd früh angefangen, Musik zu veröffentlichen.
Ja.
Genau, und Taylor wurde da jetzt aufgenommen. Sie hatte auch eine ganz nette Rede gehalten. Ganz habe ich es noch nicht gesehen. Ich habe nur Ausschnitte gesehen. Wurde sie auch ein bisschen emotional und hat den Fans gedankt. Und was aber auch, finde ich, so noch nie, also nicht so deutlich von ihr kommuniziert wurde, wo sie auch sagt, dass sie halt ihre Familie gedankt hat, die damals quasi ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt haben und mit ihr und wegen ihr von Pennsylvania nach Nashville gezogen sind, damit sie eben ihren Traum da verfolgen kann. Ja. Da hat sie auch ein bisschen geweint. Mhm. Ihre Familie war auch dabei, Familie Kelsey war dabei, also Travis und seine Eltern. Ja, war ganz toll. Und es ist auch so quasi, wenn da jemand aufgenommen wird, dann darf auch immer jemand anderes Lieder singen, quasi so.
Ach, deswegen war Sombra dabei.
Genau. Taylor hat selbst auch schon mal gesungen für Will You Still Love Me Tomorrow von Carole King. Aber das war, glaube ich, bei der Rock'n'Roll Hall of Fame, nicht die Songwriter. Aber da ist es halt generell immer so, dass man die da so ein bisschen ehrt. Und sie hat damals Will You Still Love Me Tomorrow gecovert. Das ist auch ganz, ganz großartig. Und für Taylor hat jetzt eben Sombra gesungen und er hat Cardigan und Dear John gesungen. Und ich finde es vor allem extrem geil, dass er Dear John gesungen hat. Das ist jetzt schon wieder The Tea is Hot, weil Dear John wird natürlich spekuliert, das Lied könnte über John Mayer sein. Mhm. Und der hat ihr damals, also bei dieser Songwriter Hall of Fame gibt es immer so die Neuaufnahmen, es gibt aber dann auch immer verschiedene Preise, auch für Newcomer und so. Und da hat John Mayer Taylor damals auch Preis überreicht, das müsste auch zu der Zeit gewesen sein, wo sie sich gedatet haben. Und Taylor hat dann ja, nachdem sie sich gedatet haben, eben Speak Now veröffentlicht mit unter anderem Dear John. Mhm. Und er hat dann das Lied damals als Cheap Songwriting bezeichnet. Und das natürlich jetzt das Lied, was er als Cheap Songwriting bezeichnet hat, gesungen wird und gespielt wird, wenn sie in die Songwriter Hall of Fame aufgenommen wird. Ich lieb's.
Das ist auch so cute. Sie hat ja auch mit dem Sombra so eine cute Beziehung, wo sie im Weg sind. Also sie hat auch in ihrem Interview hat sie auch gesagt, dass er ihr Top-Artist ist dieses Jahr oder so.
Das war, glaube ich, bei... Was, bei Jimmy Fallon?
Ja, und dann auch diese Videos vom Red Carpet, wo die beiden danach so cute sind, wo sie irgendwie so macht, so direkt so, du machst jetzt hier auf peinlich berührter Teenager und ich bin hier deine overprotective Mother. Und dann posen sie so gemeinsam.
Ich finde sowas so cool. Sabine, ich glaube, wir müssen langsam zum Lied kommen.
Also, kurzer Disclaimer vorweg. Es wird keine Recherche Sabine geben.
Können wir den Jingle trotzdem einspielen?
Ich wüsste nicht, an welcher Stelle.
Jetzt.
Okay.
Es wird keine
Recherche Sabine geben. Einfach, weil ich nicht wusste, wozu ich recherchieren soll. Außer vielleicht zur Honigproduktion. Das ist schon ein bisschen weit weg von diesem Lied. Du fragst mich ja immer, was mein erster Eindruck war. Will dir meine Notizen gar nicht zeigen. Aber ich finde es absolut nichtssagend. Ich finde es nicht deep. Und ich würde es auch nicht vermissen, wenn es nicht auf dem Album wäre.
Du brichst gerade mein Herz.
Versteht, dass das irgendwie so lustig zum Hören ist und so im Hintergrund. Aber irgendwie, ja, ist auch nicht. Das ist wieder mal so nicht mein Fall.
Ja, ja, man kann auch eine falsche Meinung haben. Viel Spaß. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, also ich habe es ja auch schon das letzte Mal gesagt, ich mag das Lied total gerne, aber ich habe eigentlich schon erwartet, dass es deins nicht so ist.
Ich finde es aber nicht mal besonders kacke oder so. Es ist nur einfach so für mich nicht so.
It isn't love, it isn't hate, it's just indifference.
Ja, exactly. Very good.
Das ist ein Taylor-Zitat.
Ich dachte, das käme jetzt von dir.
Nee, also was man sagen muss, als ich das Album das erste Mal gehört habe, ging es mir auch so. Ich fand es halt auch, fand es jetzt weder besonders gut noch besonders schlecht. Es war halt da. Und ich habe das manchmal, dass ich Lieder, gerade bei Taylor, mehrmals höre und irgendwann hitten sie. Und bei mir war dieser Moment bei dem Lied, als ich glaube auf Insta, ein Video gesehen habe, wo jemand so die Hauptsingstimme weggenommen hat und nur die Background-Vocals vor allem dann vom zweiten Refrain genommen hat. Und seitdem catcht mich das Lied so. Das Lied, es ist ein Lied, das muss man mehrmals hören und die Background-Vocals ballern so geil. Zum Beispiel im zweiten Refrain, wo es im Vordergrund dieses Back Off und da hört man im Hintergrund nur so Back Off. Und das tickelt was in meinem Hirn.
Ist das schön.
Wir müssen es uns später nochmal gemeinsam anhören, okay. Dass ich dann sagen kann, jetzt. genau, also...
Das heißt, du sagst mir, ich sollte das Lied hören, aber ohne, dass Taylor singt und dann würde ich es mögen.
Vielleicht.
Okay, es versuchen.
Es ist jetzt, klar, kein super deepes Lied, aber ich finde, es ist trotzdem, es passt auf das Album, weil es ist ein Liebeslied und es ist aber Liebe ohne Angst. Also in den vorherigen Alben, selbst bei den Liedern, wo Taylor immer so, was man so als klassische Liebeslieder bezeichnen könnte, war immer irgendwie so ein Twist drin, dass sie Angst hat, dass diese Liebe an Bedingungen geknüpft ist, dass sie Angst vor Verlust hat, vor Ablehnung. Aber das hier ist halt einfach super lovesick und einfach nur, du hast alles so viel besser gemacht. Und genau, deswegen passt es, glaube ich, zu ihrer Lebensphase, in der sie ist.
Ja.
zum Showgirl-Thema nicht.
Aber ich finde auch, wir haben ja eh schon sehr oft drüber gesprochen, dass irgendwie dieses Album ist irgendwie gespalten. Du hast einerseits hast du Lieder, die voll zu diesem Showgirl-Thema passen, aber du hast halt auch einfach, es wirkt fast, als hätte sie angefangen, das Album zu schreiben und dann wäre Travis passiert. Manchmal.
Ja, und sie hat aber ja auch eigentlich gesagt, naja, das ist halt alles so, was in meinem Leben passiert ist, während ich auf der Eras-Tour war. Und es ist The Life of a Showgirl, weil ich war dieses Showgirl, aber in meinem Leben ist halt noch mehr passiert. So von der Interpretation her, ja.
Aber das finde ich auch ein bisschen so kurz gegriffen. Unter der Interpretation könntest du wirklich jedes verdammte Lied auf das Album nehmen.
Ja, ist es wirklich so.
Du könntest drüber singen, dass sie auf Toilette war.
Ja.
Weil sie war sicher auch auf Toilette. Und
ja, funny story, es gibt so einen Social-Media-Trend, wo dann Leute irgendwas schreiben und dann ist so, Taylor has a song about that. Und fast immer ist es wirklich so. Ich glaube, Toilettensong gibt's noch nicht. Genau. Also ich verstehe, wenn man das Lied nicht so feiert, aber ich mag's total gerne, weil es mir gute Laune macht. Ich höre es gerne, wenn ich gute Laune habe, um diese gute Laune weiter zu pushen. Wenn ich ganz schlecht drauf bin, höre ich es nicht, weil dann will ich traurige Musik hören. Aber und es gibt vor allem zwei Stellen, die ich dann gleich auch nochmal ausführen werde, bei denen ich einfach, ich kann da nicht normal bleiben. Ich muss hüpfen oder ich muss mit meiner Hand ganz kräftige Gesten dazu machen. Deswegen, ja, das ist so meine Meinung zu diesem Lied. Und ich glaube tatsächlich, so als Underdog ist es mein heimlicher Favorite auf dem Album.
Ja, das ist auch in Ordnung.
Man darf eine falsche Meinung haben.
Exactly. Ja, zum Inhalt vom Lied, für alle, die das jetzt gerade nicht so im Kopf haben. Also prinzipiell gliedert sich das Lied so in den einen Teil, den du in den Strophen findest, wo sie halt irgendwie beschreibt, dass früher so Spitznamen wie Honey zum Beispiel verwendet wurden, eher abwertend. Und im Englischen kann das ja auch durchaus abwertend sein. Also du kannst sagen, irgendwie so dieses Oh my God, Honey oder Honey, are you sure? Also halt irgendwie so im Sinn von, man benutzt einen Spitznamen, ein Stück weit vielleicht auch, wie das im Deutschen manchmal genannt wird, wenn man oder verwendet wird, wenn man Frauen indirekt direkt duzt oder wenn du halt irgendwie so sagst, das sind nicht Frauen, sondern das sind Mädels.
Hm.
Das heißt, diese Verniedlichung indirekt zu verwenden, um andere Personen zu degradieren. Und das kommt so in der ersten Strophe so ein bisschen durch. Also dieses, dass die Leute haben sie quasi Honey genannt, wenn sie abwerten wollten. Und im Laufe des Songs reclaimt sie den Begriff dann wieder so ein Stück weg dadurch, dass sie eben beschreibt, dass sie den Begriff, also dass jemand sie halt jetzt Honey aus Liebe nennt. Und dass es quasi jetzt cute gemeint ist, beziehungsweise aus Liebe heraus eben. Und gleichzeitig beschreibt Taylor aber auch, vor allem im späteren Teil vom Song, dass sie aber auch wieder, das ist wieder dieses Agency-Thema, was wir auch schon in früheren Liedern hatten, dass sie nicht nur quasi in reclaimed dadurch, dass eine andere Person ihn jetzt positiv verwendet, sondern auch, weil sie sich aktiv selber zuschreibt, würde ich sagen. Also weil sie spricht auch von sich selber in den Who's the baddest in the land? It's me, the honey. Und aus der Perspektive finde ich es auch wieder cute. Genau, das war's zur groben Story. Ich schätze aber, Melissa wird uns noch sehr viel mehr jetzt auf die einzelnen Dinge noch eingehen.
Also sehr viel ist vielleicht übertrieben, weil so viel, wie wir schon gesagt haben, gibt es zu dem
Lied. Mehr als ich.
Ja, also was vielleicht auch noch eine ganz witzige Story dazu ist, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Taylors Schwägerin, die Kylie Kelce.
Das bleibt drin.
Das bleibt drin.
Kelce.
Also die Kylie Kelce, die hat genau aus dem Grund, den du gerade eben genannt hattest, eine absolute Abneigung gegen so Kosenamen, weil sie sagt, dass das halt super oft einfach eben dieses Abwertende ist und vielleicht findet sie es auch einfach cringe, I don't know. Aber also das ist jetzt tatsächlich ein Problem, was du jetzt genannt hast, was auch viele andere mit solchen Kosenamen sehen. Mhm. Genau. Ansonsten findet man hier in dem Text in der ersten Strophe auch, es ist kein richtiges Easter Egg, aber es gibt ja immer verschiedene Vinyl Variants bei den neuen Alben.
Darf ich noch eins kurz sagen?
Ja.
Bevor du den Satz vollendest. Mir ist aufgefallen, dass ich das auch manchmal degradierend mache. Ist mir gerade weggefallen. Also wenn mein Verlobter ihren Chance macht, was manchmal, also nicht absichtlich, er ist ein bisschen tollpatschig, dann wird manchmal bei mir das Schatz hier ausgepackt. Oder wenn ich merke, es ist zu spät und so, Schatzi, du musst jetzt wirklich los.
Also ich meine das wirklich immer liebevoll.
Schatzi hat bei mir selten noch positive Ja, ist Schatzi.
Es ist bei mir meist, also Schatzi wird ausgepackt, wenn ich was brauche.
Ja.
Schatzi. Ah. Oder so, Schatzilein.
Dann, also bei mir, Schatzi ist bei mir okay, so, ja, ist Schatzi, na. Das machen wir wirklich nicht.
Okay, back to vinyls. Es gibt ja immer verschiedene Schallplattenvarianten, die dann auch immer irgendwelche fancy Namen haben. Und jetzt bei Showgirl gab es eben unter anderem die Summertime Spritz Vinyl. Die war auch very, very pretty. Die war so rosa.
Oh, deswegen kommt das vor.
Genau, das, also ich finde das eigentlich immer ganz cool. Das war auch zum Beispiel bei 1989 Taylor's Version sehr stark, dass es dann die unterschiedlichen Farben gab und diese ganzen Farben dann auch im Album so vorkamen, sowas wie Aquamarine und was weiß ich, was es alles damals noch war. Und hier haben wir eben dieses Summertime Spritz Vinyl gehabt mit den Pink Skies und so. Das war, glaube ich, die Target-Variante.
Was? Nix, ich vergesse immer wieder, dass es auch random Target-Varianten gibt.
Ja, es gibt random Target-Varianten. genau, und ansonsten zum Aufbau hast du ja schon relativ viel gesagt. Also es ist immer so, es wird erklärt, in der Vergangenheit war das immer abwertend, aber du änderst das Ganze um.
Mhm.
Was für mich in dem Lied auch so, also es ist keine krasse Ausnahme, aber so ein bisschen anders als die meisten Lieder. Tendenziell, finde ich, wird Taylor in den Bridges eher lauter. Und ich finde, hier ist es genau umgekehrt. In der Bridge wird sie eher ruhiger und leiser. Und das ist wieder vielleicht auch so ein bisschen Melancholie dabei.
Mhm.
Vielleicht auch deshalb, weil gefühlt war es in den anderen Situationen in dem Lied, wenn das jemand herablassend gesagt hat, dann waren das immer irgendwelche Fremden. Ich habe das Gefühl, in der Bridge erzählt sie eben davon, dass das eben auch in engen Beziehungen so war und dass sie das vielleicht auch deshalb so schwierig fand, so Kosenamen anzunehmen, weil sie das eben auch in engen Beziehungen einfach als was Negatives entgegengeworfen bekommen hat. War das jetzt ein deutscher Satz? Egal. Und dann aber auch am Ende der Bridge wieder, okay, aber bei dir ist es anders. Du sagst es wirklich so, als würdest du mich ganz toll finden. Und bevor ich zum letzten Satz der Bridge komme, muss ich zuerst zu meinem Lieblingssatz in der ganzen, in dem ganzen Lied kommen. Und das ist am Ende der ersten Strophe, you could be my forever nightstand, honey. Weil ich das, ich weiß nicht warum, irgendwie ist diese Liedzeile von Anfang an voll hängen geblieben, also sowohl von der Melodie her, aber eben auch vom Text. Und du findest es ganz schrecklich, oder?
Nein. Ja. Nightstand hast du ja auch Nachtschrank. Du könntest immer mehr Nachtkastel sein.
Ja, alles gut. Bist nicht die Erste, die das so sagt. Aber ich finde, es ist auch so typisch, so ein typisches Taylor-Wortspiel. Also nicht das mit dem Nachtkastel. Aber das, da werden, finde ich, so einerseits klar dieses, ich will für immer mit dir zusammen sein, aber das sind so zwei Dinge, die dann gleichzeitig laufen. So einerseits, so One-Night-Stand wird ja auch immer so, ist ja ganz intensiv dann und super krass und aufregend.
Ja.
Und ich will dieses Gefühl, aber halt für immer.
Ja.
Und das ist, finde ich, so ein bisschen typisch Taylor. Und jetzt kommt eben die Verbindung wieder zur Bridge, wo sie am Ende dann sagt, and you stay until the morning. Also da macht sie quasi wieder eine Verbindung zu einer vorherigen Liedstelle mit dem Forever Night Stand, also und dann you stay until the morning, du bleibst. Ja. Das ist eben so eine Klammer im Lied, die ich gefunden habe und eine Stelle, die mir sehr gut gefällt.
Mhm.
Ich habe auch eine Zweitlieblingsstelle. Ich glaube tatsächlich auch, dass ein Grund, warum mir diese Stellen so gefallen, die Melodie ist, weil es ist wieder das Ende der Strophe. Und es ist dieses Graffiti my whole damn life, honey. Also by the paint in the color of your eyes and graffiti my whole damn life. Auch da keine Ahnung, warum ausgerechnet diese Zeile so bei mir hängen bleibt, aber es ist so auch wieder so typisch Taylor irgendwie. Dieses intensive, so ich will dich überall in meinem Leben haben, so. Und dieses so graffiti my life ist ja auch vielleicht manchmal ein bisschen chaotisch oder es geht vielleicht auch manchmal so in Ecken, wo man es gar nicht geplant hat.
Mhm.
Aber ich will das, ich will dich ganz, ich will dich überall und ich will, dass mein ganzes Leben durch dich eingefärbt wird quasi. Also ich finde es auch so von der Interpretation ganz nett. Aber ich liebe einfach auch die Melodie und da bin ich immer so, Graffiti my whole damn life. Genau.
Stimmt.
Und ja, es ist halt auch ganz cute dann also es ist auch so ein typisches Taylor-Ding, dass sie oft am Ende des Liedes entweder den ersten Satz nochmal sagt oder die Hook nochmal sagt oder den Titel nochmal sagt.
Ja.
Und hier ist halt auch so dieses ganz vorsichtige, but you can call me honey if you want. Aber nur wenn du willst, wenn es wirklich für dich okay ist. Und das war mein Monolog zu Honey.
Ich finde es ganz schön, ein Monolog war es nicht. Ich habe dich schon oft genug unterbrochen.
Ja, was sagst du denn zum Lied nach meiner Liebeserklärung an das Lied?
Ja, es hat sich nicht so viel geändert. Also ich finde es schön, dass du dich so freust und ich freue mich mit dir.
Das ist lieb von dir. Weißt du, was echt komisch ist? Hm? Ich weiß gerade nicht, wie wir jetzt weitermachen, weil jetzt würde ja eigentlich Recherche-Sabine kommen.
Ja, jetzt kommt, worum geht's denn das nächste Mal, Melissa?
Das nächste Mal wird, glaube ich, deine Lieblingsfolge, weil wir dann endlich das Album abschließen.
So schlimm ist es nicht, aber ich freue mich schon tatsächlich sehr auf den nächsten Album zu kommen. Und ich freue mich schon auch sehr über die Spezialfolge, die wir dazwischen machen wollten.
Ja.
Nochmal als Reminder zum Thema
Taylor und Politik.
Ja.
Aber bevor wir zu Taylor und Politik gehen, schauen wir uns nächste Folge nochmal das einzige Feature auf dem Album und den titelgebenden Song an.
Das ist mit Sabrina.
Mit Sabrina, The Life of a Showgirl, mit Akustikversion.
Ich glaube, da ist in den Lyrics sehr viel mehr versteckt, als wir jetzt hier bei Honey hatten.
Ja.
Ist nicht so schwer.
Ja, nichtsdestotrotz. Aber ich finde, es zeigt auch wieder, ich sage ja auch immer, ich mag Taylor auch sehr wegen der Lyrics und mir sind die Lyrics so wichtig, aber das Lied ist halt einfach ein Vibe und ich mag's und vielleicht bin ich nicht so deep, wie ich immer denke.
Müssen auch nicht alle Lieder deep sein.
Das stimmt.
We're riding on the techno train. Ich versuche noch immer, Melissa von Electric Callboy zu überzeugen.
Das macht jetzt gerade nicht, das macht deine Mission gerade nicht erfolgreicher.
Okay, ja, liebe Leute, wir hatten uns sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt bei dieser etwas knackigeren Folge. Ja, und wir freuen uns, wenn es das nächste Mal wieder heißt Swiftly Analyzed.
Ade. Baba.